SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 14.
28. Das Weiß von Amaliens Haut. Ein Weiß, welches mir stets alabastern erschienen, bis es nun seinen Schimmer des Lebens verlor und wahrhaft steinern ward und tot. Dies Weiß war die letzte Farbe, welche ich wahrnahm, bevor mir alles rot ward und schwarz. Ein Nebel, ein Rausch legte sich über all meine Sinne, meinen Verstand, meine Seele. Ein stockfinsteres, pochendes Kochen, eine sengende Lava der Verzweiflung verschlang mich. Kein einziges Wort mehr gelang dem Baron, keine Handbreit. Zog er die Klinge aus dem geliebten Leib, da hatte ich mich schon auf ihn gestürzt, ihn zu Boden geworfen. Und dann habe ich ihn zerfleischt. Ja, zerfleischt. Anders darf ich's nicht nennen. Ich habe nur unverbundene Eindrücke, wie meine Hände sein Haupt wieder und wieder aufs Marmorparkett schmetterten, bis ein Splittern des Schädels zu hören, zu spüren war, wie meine Finger in seine Gurgel krallten und fetzten, zerrten an allem, was Durchlass für Atem und Sprache gewesen, wie ich trat, stampfte, trampelte auf dem längst leblosen Leib, dessen gebrochene Gliedmaßen nur mehr zuckten, wenn ich Sehnen traf, bis meine Füße stunden in einem Mus hervorgequollenen Gekröses. Was da liegen blieb, hätte kein wildes Tier übler zuzurichten vermocht, kein Rudel wilder Tiere. Wie viel Zeit danach verging, was ich derweil tat, ich weiß es nicht. Ich meine, ich hockte schlicht vor den Toten, trocknendes Blut an Händen und Füßen und stierte blind vor mich hin, wollte ewig so hocken bleiben, blind, taub, fühllos und stumm, bis man kam, mich aufhob und in finstersten Kerker warf. Was mich zur Besinnung brachte, war ein Scharren an der Tür des Salons. Es kratzte so lange an meiner Sinnenfinsternis, bis ich wieder begann zu riechen, zu hören, zu sehen, bis ich gewahr ward, dass jener durchdringende Eisengeruch nicht daher rührte, dass ich an der Werkbank eingeschlummert war, das Werkzeug in schweißfeuchter Hand direkt vor meiner Nase, bis ich erblickte mein grausiges Werk vor mir und vernahm jene keuchenden, würgenden, greinenden Laute, welche schon eine Weile ertönten und von denen ich erst allmählich begriff, dass sie aus meiner eigenen Kehle drangen. Ich mühte mich, dies besinnungslose, raue Schluchzen stillzuringen, doch da war mein Gesichtssinn wieder so weit erwacht zu fassen, dass dem schwarzen Schlaf kein übler Traum vorausgegangen war, sondern dass wahrhaft und erfroren in unveränderter Starre auf dem Sessel unweit von mir Amaliens Leichnam saß. Dass Amalia tot war, gemordet von der Hand des Barons, doch eigentlich von meinem Mund und meinem Verletzungswahn. Dass vier Silben, eine Länge Stahl und eine Winzigkeit an Sekunden genügten, alles, was ich geliebt an Geist und Seele, an lebendigem, atmendem, duftendem, schmiegsamem Leib auszublasen, in ewige Vernichtung und Auslöschung zu stoßen. Was da noch saß, war weniger denn eine Statue der Geliebten, einen roten, rinnenden Fleck ums Herz gemalt, denn jede Statue eiferte, den Eindruck des Lebens zu fangen. Dieser Leib jedoch, er war leer, war wahrhaft verblichen, wirkte vom letzten grausamen Schrecken verzehrt. Er war ein Bildnis des Todes, des Nichtseins. In meiner Brust wollte ein erneutes Geheul aufsteigen, so laut und lang, dass die Himmel es hörten. Ein Geheul der Trauer, der Pein und der Schuld, dass es die Mauern hätte erbeben lassen. Doch da vernahm ich wieder das Scharren, und es rief mich zur Beherrschung. Seit ich aus meinem Blutrausch erwacht war und der blinden Starre darauf, war ich innerlich selbst wie verlöscht. Es gibt Pein, welche so groß ist, dass sie nicht mehr durch die Pforten der Empfindung gelangt und kaum unterscheidbar wird von gänzlicher Betäubung. Wäre mein Schmerz kein solcher, wäre er geringer, fassbarer gewesen, so hätte er mir wohl alles Denken und Fühlen gefüllt und verwirrt. Doch gerade weil er so gewaltig über mein Selbst gekommen war, dass es da lag wie von einem Schmiedehammer niedergestreckt, gerade deshalb wohl vermochte die reine, unbeteiligte Vernunft ihre Stimme vernehmbar zu erheben. Was nämliche Vernunft meinem benommenen Selbst vorsprach, war dies. Es musste das Scharren an der Salontür herrühren vom Schoßhund Amaliens. Sie und der Baron hatten das Tier offenbar von ihrem Zusammensein ebenso ausgesperrt wie alle Dienerschaft. Wenn der Hund nun aber aufgemerkt hatte, dass seiner Herrin verstörende Dinge widerfuhren, dann konnte es nur Frage einer kurzen Weile sein, bis auch die Lakaien, gleich wie streng angehalten, sich nur auf Geheiß dem Gemach zu nähern, beunruhigt würden und nach dem Rechten sähen. Umso mehr, da Molly bereits voller Ungeduld kläffend an der Tür scharrte. Nun war keinerlei Sehnen mehr in mir, sich einem Gericht und Urteil zu entziehen. Dem Scharfrichter hätte ich freimütigst das Haupt und das Richtschwert gelegt und hätte gar Gott sich herabgelassen, mir einen Blitz durch den Leib zu schicken und mich zur Asche zu wandeln. Ich hätte den Schlag mit offenen Armen empfangen. Allein, was ich nicht dulden mochte, das war, Amaliens Gedenken vor eine schäbige, irdische Gerichtsbarkeit schleifen zu lassen. Um mein Leben war es mir gänzlich egal. Doch griffe man mich hier und nun, mich der Untersuchung eines Gerichtes anheimzugeben, so zerrte dies ans übelste, verstellendste Tageslicht Amaliens und meine Liebe. Diese aber zum Geschwätz und Gespött des Pöbels werden zu lassen, das wäre ein zweiter Tod gewesen meiner Göttin, ungleich herber, denn mein eigener. Meine Vernunft erteilte also kühl und klar mir das Versprechen, mich richten und sterben zu lassen, wie es des gerechten Schicksals Rat gewiss bald gebe, zuvorderst jedoch den Befehl, mich zu erheben, dem Hund Einlass zu gewähren, ihn zu beruhigen und sodann mich von hier zu entfernen, wo nichts mehr zu gewinnen war, denn Verderben für das Letzte mir heilige. Ich, betäubt und gehorsam, stund auf aus der Lache, welche mein Wüten dem Leib des Barons hatte entströmen lassen, und tat nicht mehr denn zwei Schritte, da hätte ich mich schon beinahe wieder auf die Knie sinken lassen, denn was meine Vernunft nicht in die Vorsehung des Weges zur Tür gemalt hatte, war das Tropfen des zäh und bereits bräunlich werdenden Bluts von meinen Fingerspitzen auf den Marmor des Bodens, war jenes Plick, Plick, welches fast anmutete wie das Ticken einer feuchten Uhr, waren die Marmormurmeln von Amaliens Augen in ihrem versteinerten Vorwurf, war das schuldschwer niederdrückende Gewicht meines Leibes. Doch da kläffte es wieder von draußen, und diesmal bereits bedrohlich ungeduldig und laut, und dies trieb mich dann doch wankend und bluttropfend zur Tür. Ich hatte den Türflügel so behutsam und leise wie möglich noch kaum eine Handbreit geöffnet, da hatte schon Molly ihren Kopf, ihren Leib hindurchgezwängt und war in den Salon geschossen. Es war mein Glück, dass die Sinne des Tieres sich von der gebotenen Szene zu verwirrt, überwältigt fanden und es mir gelang, sogleich wieder die Türe zu schließen und diesmal mit dem Schlüssel zu sperren, bevor es sich anschickte, loszubellen. Bebend stund es im Raum, ein paar Trippelschritte in diese, bald jene Richtung tuend, im Kreise springend, knurrend, blaffend. Der Hund verstand nicht, weshalb nicht seine Herrin ihn empfing, dafür jedoch er meiner selbst hier an verbotenem Orte wiederfand, und was seiner fortgezüchteten Wildnis da roh in die Schnauze witterte. Ich versuchte mich Molly zu nähern, sie an meiner ausgestreckten Hand schnuppern zu lassen, sie beschwichtigend zu kraulen, doch solche Zutraulichkeit meinerseits hatte sie immer schon nur an gnädigen Tagen geduldet, mit einem Rest mürrischer Mahnung, welch unzulänglicher Ersatz dies war für alle jene ihr eigentlich zustehenden Zärtlichkeiten ihrer Herrin, welche ich für mich beanspruchte. In seiner Verwirrtheit verstieß der Hund schließlich alle menschliche Gemeinschaft und folgte dem einen, was ihm am tiefsten und klarsten in der einstigen Wolfsnatur saß, dem Geruch von Blut. Molly knurrte mich an, wandte sich, trippelte zu der Lache, in welcher der Baron niedergestreckt lag. Mit flinker Zunge begann sie, den ausgeronnenen, gerinnenden Lebenssaft aufzuschlecken. Halb schauderte es mir, halb wollte ich kichern ob dieses Schauspiels. Doch wieder hob meine unberührte Vernunft befehlend ihre Stimme. Einerlei, ob dies Tragödie sei oder Groteske, es war das Geschenk einer zumindest kurzen Spanne der Stille und war somit nun der Zeitpunkt für meine Flucht von diesem grausigen Ort meiner Schuld. Umso mehr, als aus dem Inneren des Schlosses mittlerweile Laute einer erwachten Geschäftigkeit drangen, fern noch, doch dies wohl nicht lange mehr. Ich hetzte meinen Blick durch den Raum, bemüht zugleich blind zu sein und adlersichtig, blind allzu genau in Augenschein zu nehmen, welch furchtbares Werk ich hier verrichtete, hell und scharf aber, nur nicht die geringste Kleinigkeit zu missen an Verräterischem, welches die Häscher auf meine Spur setzen mochte. Doch da war nichts außer einiger blutiger Fußstapfen, und diese mochten irgendwem gehören. Nichts eignete ihnen, was just auf einen Uhrmacher-Lehrbuben aus der Stadt gedeutet hätte. Da erst durchfuhr es mich, wie ich nicht allein in diesem Gemach, sondern in Amaliens gesamtem Leben keine für andere kennbare Spur hinterließ. So sehr die Angebetete, so sehr unsere verborgene Liebe die vergangenen Monate mein ganzes Leben, Denken, Empfinden ausfüllte und beherrschte, so unsichtbar war dies für die übrige Welt. Wer hätte uns denn je wahrhaft gemeinsam erblickt? Wer hätte denn auch nur eins unserer vertrauten Worte belauscht? Wer aus einem unserer Münder auch nur die Andeutung unserer Verbindung erfahren? Meine Vernunft jauchzte auf, als sie dies begriff, denn es hieß, dass ich nichts weiter bedurfte, denn unerkannt mich dieses Ortes zu entheben, und ich war vor Augen, Ohren und Gedächtnis der Welt für immer getilgt aus Amaliens Dasein, für immer aus meiner Schuld an diesem Verbrechen. Mein Herz jedoch brach's mir in noch spitzere, kleinere Splitter, dass schon die Toten eine Erinnerung bräuchten, damit nicht die meinige das Letzte blieb, was von unserer Liebe überdauerte, bis auch ich sie mit ins Grab nahm. So wenig, so zerbrechlich, so ungreifbar. Und nirgends, nirgends ein Verbleib davon, dass diese Liebe einmal groß, schön und rein gewesen. Denn wie sollte sie dies selbst in meinem Geist noch je einmal sein, ohne dass ich das Ende sogleich und untrennbar dazu dachte? Sie war es doch, groß, schön und rein. War es in ihrem Anfang, in ihrem Glauben und Willen? Sagt, bitte sagt, dass sie es war. Dies öffnete mir endlich die Schleusen der Tränen. Und meinetwegen wispert euch grinsend zu, freilich nicht um Amalia, um sich selbst erst greint er. Mit feucht verschleiertem Blick, welcher mir die Kerzenflammen zu Sternen wandelte, stolperte ich dennoch zur Terrassentür. Die Vernunft ließ mir mein Flennen, wenn sie dafür meinen Leib an die Zügel nehmen durfte. Und ja, solange ich empfand, was ich Amalia angetan, sehnte ich nichts denn eigene Vernichtung. Nun, da ich den ersten schmalen Pfad beschritten zum Selbstmitleid, erwachte in mir auch der erste, noch verleugnete Lebenswillen. Einen Fuß hatte ich schon an der Schwelle und wäre wohl in die Nacht geflohen ohne einen letzten Abschied. Allein, es ertönten hinter mir Laute, welche mich noch einmal umwenden ließen. Da war ein Trippeln, war Stille, dann ein Bellen, war ein kaum vernehmliches, ein zunächst langsames, bald beschleunigendes Rutschen, ein grausiges Schmettern und dann das Plinken feinen Metalls auf Marmor. Molly hatte wohl aufgewittert von ihrem schrecklichen Mahl und hatte endlich ihre Herrin bemerkt, welche unweit leblos auf ihrem Sessel saß, war zu ihr geeilt, unverständig, warum Amalia ihr jede Begrüßung versagte, warum sie sich nicht rührte, warum sie so anders roch denn gewohnt. Da muß Molly kläffend und aufbäumend ihrerseits eine Begrüßung versucht haben und sie unerwidert gefunden. Zu klein und kraftlos aber einfach auf den geliebten Schoß zu springen, hatte Molly an der weißen, weißen Hand geschnuppert, geleckt, welche da schlaff herabhing, und schließlich an ihr gezerrt. Da endlich bewegte Amalia sich ihr entgegen, neigte sich zur Seite, geriet auf den Polstern ins Gleiten und kippte schließlich vollends von ihrem Sitz. Kein Willen, kein Sinn, keine Kraft wohnte Amaliens Leichnam mehr inne, ihrem Sturz auf den Boden zu wehren. Ihr Schädelknochen prallte mit trockenem, totem Krachen auf den Marmor. Dies unerträgliche Geräusch war genug, mich unwillkürlich umfahren zu lassen. Doch was mich wahrlich zurückrief von der Schwelle, zurück ins Gemach, und mich hieß noch einmal mit suchendem Blick zu verharren vor dem herzzerreißenden Tableau, das war eben jenes zartspitze Klingeln von Metall auf dem polierten Stein. Es rührte nicht von Schnallen an Amaliens Gewand, ihrem Schmuck, rührte auch nicht von dem Degen, dessen Stahl nur kurz gescheppert hatte beim Aufschlag, welcher jedoch, o grausames Bild, noch fest vergraben war in Amaliens Brust und ihren gefallenen Leib seltsam halb aufstützte, fast wie ein Stativ. Hatte Amalia schon zuvor ein Gleichnis abgegeben der Seelen- und Würdelosigkeit des Todes, so war dies nun bis zum bittersten Hohn verzerrt. Wie wollte das Schicksal mir böser noch unter die Nase reiben, dass von dem Menschen, den ich liebte, nur ein menschenloses Ding aus Fleisch und Knochen übrig war. Nein, wie meine Augen bald erhaschten, froh sich von dem gemeuchelten Leib zu lösen und den rascher und leiser werdenden Zimbelschlägen folgend, musste etwas aus den Tiefen und Falten von Amaliens Kleid geglitten sein. Es sprang und rollte an den Rand des Kerzenschimmers, wo ich es aus der Entfernung nur undeutlich auszumachen vermochte. Doch ich hatte es noch im Entfleuchen silbern aufblitzen sehen, und es hatte mich eine schon halb erkennende Ahndung überkommen. Flink und furchtsam hastete ich durch den Salon zurück, noch einmal vorbei an den Toten, jenem, dem ich mit jedem vergehenden Atemzug mehr seine Auslöschung gönnte, jener, deren Sterben mir jeden weiteren Atemzug schwerer und sinnloser machte, in jenes Eck, wo das silberne Blinken, Plinken erloschen war und verstummt. Während aus dem Inneren des Schlosses nun schon deutlich nähernde Schritte zu vernehmen waren. Meine Ahndung fand sich umgehend Augen und Fingern bestätigt. Was Amalia so traulich geborgen und nun im Tode doch noch von sich gelassen, das war die mechanische Rose, welche ich ihr einst zum Geschenk gemacht. Halb erblüht war sie im Fall, dabei eins ihrer Blätter abgebrochen. Das Blut aus dem Quell von Amaliens Herzen hatte sie mit rostigem Rot befleckt. Es war ein Gutes, dass meinem Herzen die Zeit nicht gelassen war zu empfinden, was diese Rose alles sei. Mahnung, wie sehr ich einst liebte, Beweis, dass Amaliens Treue nie fehlte, Zeichen für alles, was ich zerstörte. Hätte ich all dies empfinden dürfen, so wie ich es später oft und bitter tat, als ich dies metallene Gewächs als letztes greifbares Memento Amaliens zu meinem kostbarsten, schmerzhaftesten Besitz verwurzelt hatte, ich hätte die Rose womöglich von mir geschleudert, hätte sie unter Tränen vollends zertreten, zermalmt und mein Schicksal wohl seiner größten, späteren Wendung beraubt. Doch diese Zeit war mir nicht gegeben, denn nun waren die tönenden Schritte vor der Tür des Salons angekommen und ein Rufen hob an. Schon versuchte man, die Tür zu öffnen, und als man versperrt sie fand und keine Antwort von drinnen kam, da ward wahre Besorgnis wach, und man rief lauter, beharrlicher, rüttelte heftig am Türknauf. Also war es noch einmal meine kühle Vernunft, welche mir Greinen, Zögern verbat und mich anherrschte. Diese Rose war das eine, was ich wahrhaft hinterlassen hätte als Spur unserer verborgenen Liebe, war das eine, welches gewiss Fragen gezeitigt hätte, ob seiner Herkunft, und geeignet gewesen wäre, Antworten darauf zu geben, welche in Richtung meiner selbst, des Uhrmacherlehrbubs, wiesen. So barg ich die Rose fest in meiner Faust und hetzte zurück zur Terrasse. Trat just in jenem Augenblick hinaus in die frappierende Kühle der Nacht, als man hinter mir die Salontür aus ihrem Schloss brach und hereinstürmte, empfangen von der wild herumspringenden, bellenden Molly. Wenn man überhaupt von mir noch etwas sah, so kann es nicht mehr gewesen sein, denn ein enttuschender Schatten. Bis man hinter mir das Geschehene blickte und begriff, den Alarm ausrief und auf die Terrasse schwärmte, Kerzenleuchter emporgereckt, sich an eine Verfolgung zu machen von, man wusste nicht wem noch wohin, da war ich längst wie vom Teufel persönlich gehetzt, geleitet, fortgestürzt und verschwunden im Dunkel des Gartens. Zwei Verbündete hatte ich bei meinem Entkommen. Die Finsternis und die Verschlungenheit des hinteren Gartens. Eine gerade erst zunehmende Mondsichel stand im dunstverschleierten Himmel, mir genug Ahndung gebend des ersten Wegs mit seinen Kieselbahnen, genug Schwärze jedoch ebenso, dass ich mich ungesehen dem Schutz der dunklen Hecken anvertrauen mochte. Ich weiß nicht, was mich den gewundenen Pfad finden ließ zur halbgeheimen Pforte, welchen ich doch nur einmal, kaum eine Stunde und ein ganzes Leben zuvor gänzlich gekundet hatte. Ich war wie in einem Fieber, und es mag sein, dass in mir Witterung erwachte, älter denn mein Menschsein. Jedenfalls verlor sich bald alles an schwachem Licht, Rufen und Rennen der Häscher auf meinen Fersen. In diesem nächtlichen Gewirr und Gewächs waren sie machtlos, gaben wohl auch nach kurzer Frist die Verfolgung auf. Geholfen hätten ihnen allein die Bluthunde des Grafen, doch diese hatte ihr Herr wohl mit auf die Jagd genommen. Später kam mich die Reue an, keinen Abschied genommen zu haben. In meiner furchtsamen Eile von Amalia lediglich einen letzten Blick zu besitzen, welcher hastig war und verwischt, aus unserer Rosenlaube nicht eine letzte Blüte, einen letzten Duft wenigstens mir auf den Weg mitgenommen zu haben. Doch was hätte mir dies gewollt? War doch die wahre, lebendige Amalia aus allem entwichen. Blind und ungerührt gegen alles wehmütige Adieu langte ich, die Peitschenhiebe all der Zweige, Dornen, Schlingen auf dem Weg fast gierig willkommen heißend, mit erschöpftem Atem an unserer verborgenen Pforte an. Kurz wollte mir das Herz aussetzen, da ich den Schlüssel nirgends an meinem Leib noch im Schloss zu ertasten vermochte. Bis ich schlicht die Klinke herabdrückte und die behäbige Holztür sich öffnete. Ich hatte sie bei meiner Ankunft unversperrt und den Schlüssel auf der anderen Seite stecken lassen. Dann war ich hinaus. War frei an meinem Leib, würde es nie wieder sein an meiner Seele. Es gab keine äußeren Gründe, nicht in die Stadt zum Meister Weiz zurückzukehren. Alles Glück war doch auf meiner Seite. So es mir gelang, durchs Stadttor zu sein, bevor ich dort den Sperrgroschen zu entrichten hatte und man sich womöglich meiner und meiner verdächtig späten Heimkehr erinnerte, wäre alle Verbindung zwischen Amalia und mir aus der Welt getilgt. Ein kalter Bach, mir die Blutflecken aus dem Gewand zu waschen oder es gleichmäßig genug blasspurpur zu färben, dass es in der Dunkelheit kein Aufsehen erregte, fände sich schon. Und dann müsste ich mich nur in meine Kammer schleichen, um am anderen Morgen in der Werkstatt zu erscheinen, als sei nichts geschehen. Und dann alle weiteren Morgen, Tage und Nächte mal lächelnd, mal mürrisch mich wieder und weiter zu fügen in mein bisheriges Wiener Leben als Lehrbub des Uhrmachermeisters Servasius Weiz. Und wenn ich einmal etwas melancholisch würde, dann ward's vielleicht einer missglückten Liebschaft zu einer Dienstmagd zugeschrieben. Schaudernd mit dem Rest der Stadt empfinge ich die grausige Nachricht von der rätselhaften Meuchelei an einer Grafentochter und dem ihr verlobten Baron, schüttelte mein Haupt und schwieg. Und irgendwann würde das alles eine Moritat ohne Erklärung und Sühne ohne Moral. Ja, all dies Glück wäre auf meiner Seite gewesen, wäre ich ein kaltblütiger Mörder. Wären Tücke und Vorsatz meins, und lachte ich in meinem Herzen darüber, aller Strafe zu entgehen. Ich aber, gleich wie äußerlich frei, trug und litt doch meine Schuld, meine unendliche Schuld, sehnte doch Sühne, tödliche Strafe, nur nicht durch irdisches Gericht. Mit Amalia war auch mir mein Leben vernichtet, und nie hätte ich es bloß als Larve noch einmal aufzuziehen vermocht. Wie Eiter und Fraß eines Aussätzigen hätte ich mein Keinsmal jede Minute auf meinem Antlitz verspürt, wäre darüber dem Wahnsinn verfallen, wenn es die anderen Menschen hätten nicht sehen wollen, und wäre gewiss eher früher denn später auf die Gassen gerannt und hätte alle und jeden am Kragen gepackt und ihnen meine Schuld, meine unendliche Schuld ins Antlitz gebrüllt, nur dass ich nicht mehr stumm und einsam sei darin, sie zu empfinden. Als ich da stund, im Freien, in der Nacht, außerhalb des Reichs von Amaliens Vater, da war ich zutiefst überzeugt, nie wieder, nie auch nur ein falsches Lächeln auf meine Lippen zu bringen. Nie wieder auch nur einen Satz äußern zu können, ohne ihn zu beginnen: Ich Mörder. Nie wieder irgendetwas berühren zu können, ohne dass es mir unter meinen Fingern zerbräche und stürbe zum sichtbaren Beweis meiner Schuld, meiner unendlichen Schuld. Eine Rückkehr, eine Heimkehr, die gab's nicht, konnte es nie mehr geben. Nichts wollte ich, denn in die Nacht zu entschwinden, mich unter irgendwelchem Gestrüpp einzugraben und zu verenden wie ein Vieh. Es war das Einzige, was ich glaubte, noch je als gut und gerecht empfinden zu können. Fort musste die einzige Parole mir lauten, fort über die Felder, zu einem einsamen, verborgenen Tode, fort. Dann wäre ich's zufrieden. Und der einzige Rest von Bedauern, welcher an meiner Seele zupfte, jener, dass ich den guten Meister Weiz und sein Weib so ohne jedes Wort der Entschuldigung, des Flehens um Verständnis verzeihen ließ. Um Ferdinands Freundschaft tat es mir freilich leid. Doch bei ihm war ich gewiss, dass er mein Verschwinden nehmen würde mit jenem zumindest auswendigen Gleichmut, mit welchem er alles nahm. Mit jenem bedauernden, doch beendenden Schulterzucken, welches besagte, dass es ja wohl eine Erklärung geben müsse, ohne dass er sie auch zu wissen brauchte. Menschen und Schicksal hatten ihre Gründe. Wer war er, Ferdinand, darüber zu rechten? Den Meister aber, wie ich ihn kannte, mussten Sorge, Zweifel, Verletztheit umtreiben. Er hätte die Versicherung verdient, dass es wahrlich nicht er war, sein Wesen als Meister, Lehrer und Mensch, welche mich vertrieben, dass ich nichts lieber wäre denn geblieben und dass mir nichts widerfahren war, das ich mir nicht selbst beigebracht hatte. Ich habe später oft überlegt, ihm wenigstens noch einen Brief zu schreiben. Doch gedieh dies nie weiter als zum Vorsatz, denn eine wahre Beichte wie eine beschwichtigende Lüge wollten mir gleichermaßen nicht aus der Feder fließen. Und alles andere war vollends bar jeden Sinns. So also, als ich mich fortwandte von der Stadt, von dem Sommerschloss, fort von meinem bisherigen, meinem ersten Leben, hin zur Dunkelheit und in sie hinein, fragte ich mich manches Mal, was wohl Meister Weiz sich dachte über mich und meinen so plötzlich rätselhaft gewordenen Verbleib. Ob er sich eine Ahndung zugestand, dies möge verknüpft sein mit jener Kunde vom Mord an Grafentochter und Baron, welche die Stadt gewiss am anderen Morgen erreichte und erfasste. Ob oder wann er sich wohl abfand mit der Unerklärbarkeit. Aber dann war auf meiner Flucht vor Stadt und Schloss, vor Amaliens Leichnam, vor meinem Leben auch dieser Gedanke, dass ich ja auch zurückließe, mein erstes großes, wenngleich unvollendetes Werk. Wie lang es wohl dauern mochte, bis Meister Weiz alle Hoffnung aufgab auf meine Rückkehr und ausräumte meine Kammer. Und was er dann wohl zu tun beschloss mit diesem ungelenken Gestänge, selbiger skeletthaften Apparatur, ob er zumindest, bevor er sie zum Mist warf oder um ihr Eisen demontierte, einmal sich bemühte, ihr Sinn und Funktion abzukunden. Ob er noch einmal, ein letztes Mal, verlangte und vermochte, sie in Gang zu versetzen. Und ob noch einmal, ein letztes Mal in dieser Welt ertönte, ihr unfertiges, mechanisch schabendes, krächzendes, ihr utopisches, vermaledeites, unmenschliches, ihr Ja. Intermezzo Militare. Die Nacht nahm mich freundlich in ihre Arme. Sie war zu mir frisch geborenem Mörder, so blind und kühl wie zu allen Menschen, fragte und urteilte nicht, bevor sie mich unter ihren schwarzen Rock schlüpfen ließ. Der Mond gab gerade genug Licht, dass ich tränenverschliert zu ahnden vermochte, wo die Wege fort von der Stadt lagen und die Fremde. Dorthin hastete, stolperte ich, bis mir jeder Atemzug schier die Brust von innen aufschmirgeln wollte, mir mit jedem Schritt die nüchternen Gedanken an ein listiges Entkommen weiter austreibend, mir ins Bewusstsein paukend, was ich getan, was ich geworden. Einmal glaubte ich eine Hundemeute auf meinen Fersen und hatte nur ein unmenschliches Geheul aus meiner eigenen Kehle in den Ohren. Einmal meinte ich bei der Hatz durch ein Unterholz von Schlingen der Häscher gefangen, wollte mich schon in meine Bande ergeben, bis diese Rissen mich als Beute verschmähend zurückspien in die Freiheit, da sie nie anderes gewesen, denn Ranken von Efeu. Und schließlich überkamen mich in der größten Tiefe der Nacht Verzweiflung und Erschöpfung, wollte mein Herz nicht mehr weiter meiner selbst und meine Schuld tragen, fällte es mich mitten auf einem schwarzen Acker. Als das Licht meines Geistes schon erlosch, muß noch etwas in mir geglommen haben, das ich vor Kälte und Entdeckung zu schützen begehrte. Denn als ich wieder zu mir kam, im Leichentuch bleichen Dunst des Morgens, da fand ich mich eingewühlt in die Krume, bis zum Hals mit losem Erdreich bedeckt. Und glaubt mir, mein erster Gedanke, halb gefasst in der Benommenheit, war durchaus so zu verbleiben, für immer, und mich elenden Wurm nur tiefer und tiefer zu vergraben, dorthin, wo ich hingehörte. Doch nach einer zu langen Weile, in welcher ich schlotternd zusah, wie es über und um mir heller ward, und ich erkannte, dass ich vom bloßen Liegen in einem nur angedeuteten Grab so bald nicht stürbe, da zog ich mich seltsames Wurzelgewächs doch ans Licht, bevor es ein Landmann täte. Nein, von den Menschen wollte ich mich nicht richten lassen. Mich selbst zu richten, vermochte ich jedoch ebenso wenig. Hatte ich denn Waffen? Hatte ich einen Strick? Hatte ich Taschen, sie mit Steinen zu füllen und mich in tiefes, moosgrünes Gewässer zu senken? Das, redete ich mir ein, sei mein Mangel, während ich mir eine Handvoll Rüben riss und gierig verzehrte, zu schwach ein Sterbenswillen, den bereitwilligen Hunger das Henkersbeil wetzen zu lassen. Nein, zum ersten Male musste ich ganz den Pfaffen recht geben, wenn sie beschworen, all meine Hoffnung lag alleine auf Gott, nämlich, dass er genügend streng und strafsüchtig sei, mir die Vernichtung zu verschaffen, welche ich ersehnte. Ich vermochte einstweilen lediglich, mir mein eigenes Fegefeuer zu bereiten, in welchem ich harren wollte, bis zum Urteil. Nicht wahrhaft am Leben, nicht wahrhaft tot, weder Mensch recht noch Tier. Ein Paria, dessen Seele vom Aussatz befallen ward, dem es vor Schuld und Scham so schwerte und faulte in der Brust, dass er fürchten musste, nie wieder werde er versuchen, ein Wort zu einem anderen Menschen zu sprechen, ohne dass ihm stattdessen stinkender Eiter über die Lippen quoll. Ich erhob mich aus der Scholle, spähte nach dem nächsten Gehölz aus, fern war es nicht, wankte und kroch dorthin und schlug mich so tief hinein, bis ich gewiss vor allen menschlichen Augen und Ohren geborgen war. Der stumpfe Dämmer, welcher mich darauf umfing, sollte recht eigentlich Monate währen. Freilich ließ ich dieses und spätere Verstecke wieder, freilich zog ich übers Land und schlüpfte mitunter auch an die Strahlen der Sonne, doch zum wirklichen Menschsein wollte ich lange nicht mehr erwachen. Ich ward ein läute- und lichtscheues Wesen, welches alle Behausung, Gesellschaft, Rede verlor, welches sich von Sonnenaufgang bis Abenddämmerung in Gebüsch, in Wäldern verkroch und schlief, um erst mit der verbündeten Nacht sich aus seinen Erdhöhlen zu wagen und umzugehen in der Welt der Menschen. Eine Kreatur, welche von Feldern und Gärten klaubte und raubte, Pilz, Beere, Nuss pflückte, wo sie fand, Nester ausräumte und Vögeln, Mäusen, Hasen den Hals umdrehte und in der Not auch Borke und Moos als Zehrung nicht schmähte, welch aus schlammiger Pfütze und brackigem Tümpel ebenso schlürfte wie aus klarem Bach oder unbewachtem Brunnen. Das Denken ward mir fremd. Ich lernte, Stunden um Stunden in die Wolken zu starren, auf das Wogen von Ähren oder Ästen im Wind, auf das Kräuchen von Käfern, Wimmeln der Ameisen. Und immer seltener erschien mir eine Nebelschwade, der Ruf eines Käuzchens, ein ausgeblichener Baumstumpf im Mondlicht, wie eine weiße, klagende Mädchengestalt, welche vorwurfsvoll auf mich blickte und mich gemahnte, weshalb die Gedanken und seltsamerweise sogar die Träume verbannt bleiben mussten aus meinem Kopf. An jenem ersten Abend im Unterholz, in welches das wässrige Rot eines Sonnenuntergangs hineinschimmerte, ward ich erst gewahr, dass mein Gewand noch getränkt war mit getrocknetem Blut. Und ich würde nicht lügen, erzählte ich euch, dass mich darob ein Ekel erfasste. Doch wär's nur die täuschende Hälfte der Beichte. Denn so gleich und gänzlich sah ich vor mir zuerst das geliebte Blut, in dessen Lache Amalia lag, dass ich schon drauf und dran war, mein Gesicht in dem verrosteten Stoff zu vergraben, die Flecken zu atmen, zu lecken, bis ich erinnerte, dass doch der größere Teil der Lebenssaft des Barons sein musste, und ich spie, bis mein Magen keinen Tropfen Galle mehr hergeben wollte. Kurz war ich darob versucht, mir die blutstarren Kleider vom Leibe zu reißen. Doch mehr denn Furcht vor Kälte, Ungeschütztheit, hielt mich davon der selbsthassende Schauder ab, mit welchem ich sie nun auf meiner Haut reiben und brennen fühlte, sie mir gerade als gebührliches Büßerhemd empfehlend. Ich trug sie als solches mit ihren braunen Malen, bis sie schließlich in Fetzen an mir hingen. Und dann trug ich die Fetzen, längst von Schmutz, Erde, Kot so gefärbt, dass die Flecken meiner Blutschuld ununterscheidbar waren, bis sie mir vom Leibe fielen. Das Frieren war ich da längst gewohnt, das Schlottern meiner Glieder, das Klappern meiner Zähne, meine Gefährten, oft ganze Tage des schon vorgerückten Jahrs. Erst als ich eines Nachts in einem Garten Gespenster herumlungern sah, die partout auch beim dritten, beim vierten Blick weder weichen noch sich rühren mochten, bis ich darin endlich Wäsche erkannte, welche man zum Trocknen ausgelegt hatte, erst da huschte ich über das Gatter und versorgte mir Ersatz. So ähnlich tat ich es noch das ein oder andere Mal, und das Einzige, an dem ich dabei mit großer Acht und Bedacht festhielt aus meinem vergangenen Leben und welches ich bei mir barg, gleich unter welchem Hemd, welchen Fetzen, am wieder zusammengeknüpften Lederbändel, der mir den Schlüssel zu meiner Verdammnis getragen hatte, das war meine, war Amaliens silberne Rose. Hin und wieder zog ich sie auch hervor, in der Abendglut, im Mondenschein, im Raureif, ließ sie erblühen und welken, auf und vergehen. Und wunderte mich, wer wohl solch ein mechanisches Mirakel zu wirken vermochte. Wochen gab's, da harrte ich im selben Versteck, vegetierte so reglos als möglich vor mich hin, mochte ganze Tage den Willen nicht aufbringen, mich auch nur aus einer Mooskuhle zu erheben, bis Hunger, Durst sich durch bloßes Saugen an betauten Flechten, Farnen nicht mehr bändigen ließen und mich hinausprügelten. Dann wieder fühlte ich mich von meinen Gedanken fast eingeholt, litt plötzlich jenen Baum mit seiner Wurzelmulde, diese Erdschanze nicht mehr, spürte, dass ich zu lang und zu viel am gleichen Orte von unweit hausenden Menschen gestohlen hatte und man allmählich wachsam ward, und hob mich fort. Und nicht selten wollte das Wandern dann seinerseits Wochen nicht mehr enden, bis mich die schiere Erschöpfung oder das so plötzliche wie unerklärliche Gefallen an einem neuen Orte hielt. Bald wusste ich nicht mehr, wo ich mich befand. Gewiss war ich lediglich, es war in einer Fremde, welche ich nie zuvor betreten hatte. Und es war mir noch nicht Fremde genug. Eine Richtung bloß, eine Wegweisung kannte ich, fort. Weiter fort, immerzu fort. Wo sich mir Wege gabelten, wählte ich allzeit jenen, welcher schmaler und unbeschrittener schien. Alles fließende Gewässer dröselte ich auf wie ein feinfädriges Gewebe, vom Strom zum Fluss, zum Bach, zum Rinnsal. Wo ich mich fand in der Wildnis, da strebte ich dorthin, wo sie überwucherter, finsterer, unheimischer war. Auf einem einsamen, kargen Gipfel darbte ich eine eisige Nacht im Wind. Einmal hatte ich, in den letzten Stunden vor neuem Morgen, zur Gesellschaft eine unerklärbare, pyramidenförmige Flamme, welche etwa von der Größe und in Höhe meines Hauptes rechts von mir schwebte, stets gut 10 Armlängen Abstand wahrend, mich nie nähern, nie entfernen lassend, ganz mit mir Schritt haltend oder an einer Stelle verweilend und im Licht der Dämmerung auf Nimmerwiedersehen verschwunden. In einem Wald, da ich 3 Tage und Nächte ohne Schlaf, ohne Rast wanderte, sah ich durchs hochgeflochtene Laub nicht einmal die Sonne. In einem Herbststurm vertraute ich mich einem einsamen, aufgepeitschten See an. Ich wusste selbst nicht, ob um mich reinzuwaschen oder mich zu ertränken, legte im Wasser mich auf den Rücken, schaute die Blitze über mir von Wolke zu Wolke fahren und ward doch nur ans andere Ufer getragen und achtlos ins Weiterleben geschwemmt. Abhanden kam mir in jener Zeit die Sprache. Mag sein, dass ich ab und an etwas vor mich hin brabbelte, welches Worten ähnelte. Das Einzige, was ich an wahrer Äußerung zu erinnern vermag, in all jener Weile ist dies. Eines Abends, als es mich wieder weiter und ferner drängte und ich womöglich etwas unvorsichtig ward, da fand ich mich unvermittelt am Rand einer Kutschstraße im Gebüsch mit einem zerlumpten Strauchdieb, einem Wegelagerer, den sichtlich ein unbarmherziges Schicksal, eine tiefe Verzweiflung hierher geführt hatten. Eine hagere Gestalt, eigentlich zu ausgezehrt, jemanden zu bedrohen, wäre ihm nicht offensichtlich bereits der eigene Tod so egal wie der eines Fremden. Ich glaube, er erschrak ob meiner Ankunft nicht minder, denn ich ob seiner Anwesenheit. Als ich im Laubrascheln neben ihm erschien, rief er jedoch nur kurz in Überrumpelung aus und hob dann schon seine Pistole, richtete nämlich auf meine Brust und blaffte hinter dem Schnupftuch, welches er vors Gesicht geknotet, »Geld her, oder lasst euer Leben!« Es war nicht, dass ich den Pistolenlauf zittern sah. Es war nicht die überraschte Furcht in seinen Augen, war kein Hasard, weshalb ich meine Hände um die seinen legte und sie mit sanftem, sehnendem Druck führte, bis die Mündung der Waffe einen eifrigen Kreis auf meine Stirn presste. Es war die wahre Hoffnung, in diesem verlotterten Nichts von Menschen jenes Instrument gefunden zu haben, meinem Leid, meiner Schuld das gerechte Ende zu setzen. So wie man nur einen ersehnten Henker anzulächeln vermag, sah ich ihm glücklich und tief in die Augen, und glaub mir, ich hätte ihn geherzt und geküsst, hätte dies ihn nicht am Schießen gehindert, presste das Omega der Mündung noch fester an mein Haupt, umklammerte seine Hand mit der meinen, so streng es nur ging, ohne dabei mittels seines Fingers den Abzug zu drücken, und flehte, hauchte ihn an. »Dann, bitte, schießt!« Ich hab's mir ewig gemerkt, wie mein Blick und meine Worte diesen Mann mit der geladenen Waffe an meiner schutzlosen Stirn verjagten. Mit welchem Entsetzen er seine Hand, seine Pistole aus meinem Griffe wand, wie gehetzt er sich kehrte und rannte, als sei ihm der Leibhaftige auf den Fersen, mein bedauerndes Lachen ihm hinterher. Mag sein, ich habe etwas daraus gelernt, etwas über die Macht, die es einem verleiht, gänzlich nichts mehr zu verlieren zu haben. Jedenfalls kauerte ich die übrige Nacht unbehelligt in jenem Gebüsch und sprach lange nichts mehr. Mit der Zeit schien meine Wandlung zum Tier bedrohlich vollkommen. Meine Menschenanmutung muß so verschliffen, mein Menschengeruch so verflogen sein, dass das übrige Getier aufhörte, mich zu scheuen. Immer öfter erwachte ich in einem meiner Laublager und fand mich beschnüffelt von irgend Wild oder Fuchs, die nicht recht wussten, welch seltsames Wesen ich wäre, doch ahndeten, dass ich auf wundersame Weise eines von ihnen sei. Einmal, als ich mich in der Dämmerung auf eine Lichtung zu schleichen begehrte, tat's einen Knall und die Kugel aus der Büchse eines Weidmanns hieb, Rinde verspritzend, wenige Handbreit neben mir in einen Stamm. Ich kroch hastig, so flach ich vermochte, ans Erdreich gepresst, zurück in den Wald, barg mich in einer Kuhle und harrte reglos bis zur völligen Dunkel- und Gewissheit, der Jäger setze nicht nach. Nicht gänzlich frei von der Reue, nicht erleben zu dürfen, was der Grünrock wohl gesagt hätte bei der Entdeckung, welch Beute er da zur Strecke gebracht. Nun habt ihr freilich täglich vor euren schnuppernden Nasen Beweis, dass ich nicht verblieb und verscholl im Wald. Und wer wüsste besser als euer selbst, als eure Ohren, wüsste womöglich es bereits zum Überdruss, dass ich die menschliche Sprache wiederfand. Dass es sich aber dermaßen begab, dies habe ich einer Falle des Schicksals zu verdanken oder ihr anzulasten. Sehr wohl hätte es auch so gehen mögen, dass ich mich verlor in meinem Tierdämmer, dass im Winter spätestens Kälte und Hunger mich niedergezogen hätten und ich an irgendeinen Baum gekauert, in einem Erdloch zusammengerollt, ganz hätte aufs Aufstehen vergessen. Und mir der Schnee ein schönes Leichentuch bereitet und im anderen Jahr Würmer und Käfer mein leidlich aufgetautes, noch immer von Blutsünde bitteres und klebriges Fleisch hätten aufgenagt, zerzwackt, fortstibitzt, auf das ich noch ein letztes Mal blank, rein und weiß wäre, bevor auch die Knochen vergibten. Und alles, ohne dass dabei mein oder irgendein Wille gefragt gewesen. Ein bloßes, allmähliches Vertiefen, Verfinstern des Dämmers. Ein Erlöschen, welches allzu schleichend und sanft sich vollzog, das noch einmal ein Funke des Widerstands aufglimmen wollte. Ich hätte gewiss mich ergeben in ein solches Hinübergleiten, hätte wohl glücklich in dessen Armen mich wiegen lassen und den letzten, eisigen Kuss auf die Stirne empfangen. Dies nichts tun, nichts entscheiden, bis alle Entscheidung für mich getroffen, ward mir jedoch nicht vergönnt. Nein, es wollte die Vorsehung mit ihrem mir gegenüber stets eigenen Witz, dass meine vorgebliche Bereitschaft, zur Hölle zu fahren, auf eine wahre Probe gestellt ward. Ein recht beliebiger Tag war's, von schwülherbstlich verwaschenem Grau, in einem beliebigen Wald, dessen Ränder wohl ein wenig zu nah grenzten an die nächste Weide, den nächsten Weiler. Nur ein wenig zu lang, glaubte ich, meine Wanderschaft im Halbdunkel fortführen zu müssen, nachdem schon die Sonne ihren Lauf unter den Weltenrand vollführte. Ein wenig zu lang tastete ich mich noch voran zwischen den strengen und schwarzen Bäumen über den laub- und nadelglitschigen Untergrund. Da tat sich unter meinen Füßen die Erde auf. Es war stockfinster, als ich, wohl dennoch nach eher kurzer Weile, wieder zu mir kam. Ich wagte es nicht, mich zu regen, zweifelte schon an meinem Erwachen, tastete schließlich voller Vorsicht nach meinen Lidern, mich zu vergewissern, dass sie geöffnet seien. Sie waren's. Und dennoch wollte sich meinen Augen nichts offenbaren, denn völligste Schwärze. Nur als ich meine Hand unmittelbar vor meinem Antlitz schwenkte, verriet mir ihr heller Schemen, dass ich nicht erblindet sei. Und auch folgende Furcht verabschiedete ich, dass nämlich der Leibhaftige mich geholt habe zu sich. Da nämlich hätten gewiss doch statt der lehmigen Kühle um mich Feuer lodern müssen. Wäre ich niemals so lange unbehelligt von allen Spießteufeln gelegen und würde das Stöhnen gemarterter Seelen vernehmen und nicht bloß einen schläfrigen Kauz. Das freilich ließ mir die Frage, in welch irdischen Abgrund ich hier gestürzt sei. Ich setzte mich auf, tastete erst meinen Leib, dann meine Umgebung ab und fand gleichermaßen glückliche wie verdammende Antwort. Geschürft war hier und da meine Haut, gestaucht mein linker Fuß. Doch alles Nichtigkeiten gegen das, was mir beschieden gewesen, hätte ich auf dem brechenden Grund nur ein, zwei Schritte weiter geschafft. Denn ich war in eine Wolfsgrube gefallen, deren tarnende Astabdeckung gleich am äußersten Rand unter meinem Gewicht nachgab. Ein, zwei Ellen lediglich, bevor am Grubengrund die gespitzten Stangen aufzuragen begannen, auf welche es mich sonst gepfählt hätte. Nach dankenden Stoßgebeten an den gütigen Schicksalslenker war mir dennoch nicht zumute. Denn mein minder versehrter Leib saß nun in dieser Falle. Und dass selbiger so leicht nicht zu entrinnen war, verstand ich noch bei meiner ersten lichtlosen Erkundung, fand es bestätigt beim Hereinkriechen des ersten Tagesscheins. Es war kein großes Loch, in welchem ich gefangen saß, mit kaum 5 Schritten zu durchmessen, hätte sich in ihm nicht der dichte, laublose Wald der Pfähle aufgepflanzt. Aber mehr denn doppelt mannstief in die Erde gegraben, die Wände steil ragend, ohne Griff oder Tritt zu bieten. Freilich probte ich wieder und wieder, sie zu erklimmen, doch nie vermochte ich anderes zu finden, denn bröckelnde Krume, welche mir fortglitt unter den Sohlen, zwischen den Fingern verrann. Oder harten Lehm, in welchen nur mit langwieriger Mühe überhaupt Halt zu graben war, um ihn dann jedoch in großen Brocken herausbrechen zu sehen, hinabzustürzen. Einmal nur gelang es mir, dem Rand auf Armlänge nahe zu kommen, doch mit einem zu eifrigen Griff über die letzte Spanne war die ganze Stunde bangen Gewinns in einem strampelnden Rutsch wieder zunichte gemacht. Und sollte es bleiben. Ich rannte an gegen die Erdmauern meines Verlieses, zerrte keuchend die Pfähle aus dem Boden, brach und rammte sie, mir eine Leiter zu bilden. Doch nichts davon wollte gelingen, wollte tragen. Am ersten Tag, da es über mir durch das hohe Dach der Äste grau, weiß, blau und dann wieder grau ward und schwarz, ohne dass je wahre Helle bis zu mir auf den Grund hinabgesickert wäre, glaubte ich tief in meinem Herzen noch mit einer gewissen Amüsiertheit, das scherzende Schicksal lasse mich wohl eine Weile hier darben, nur um mir dann den Weg in die Freiheit zu offenbaren. Doch dann kam die Nacht, und im 2. Morgengrauen war nur eines aus der Grube entwischt, meine Zuversicht. Auf allen Vieren kroch ich in meiner Falle herum, leckte Taufeuchte von den spreißelnden Spießen, scharrte mir einen sich windenden Regenwurm, pickte Asseln und Engerlinge aus dem Erdreich und schlang sie hinunter. Als ich mein Klettern an den Wänden wieder aufnahm, trug ich gleichsam einen neuen Stein in mir, welcher mich unerbittlich wieder und wieder herabzog. Es war der Gedanke, dass dies wahrhaft meine letzten Tage sein mochten, dass ich wahrhaft hier krepieren könne, ohne Sühne vor der Welt, ohne Würde und Größe. Als ich nach weiterer Nacht dann doch die Striche der spitzen Stangen vor einem hellenden Grund zu ziehen begannen, war ich schon beinahe zum Zittern zu schwach und wusste, dass ich mich nicht mehr erheben würde. Oben hörte den Wald ich allmählich erwachen, und wie ich so lag und teilnahmslos himmelwärts starrte, da fand ich zum ersten Male meinen Blick erwidert. 2 Augen glühten hinab vom Rande der Grube, welcher sich eben abzuzeichnen begann von der Horizontlosigkeit meiner Nacht. Schon wähnte ich, nun seien doch die Boten des Höllenfürsten angelangt, doch dann blickten diese funkelnden Augen zu lange, zu scheu überrascht, weshalb sich hier auf einmal die Erde auftue. Erspähten mich mit noch größerer Verblüffung. Und da, seine Umrisse ahndend, begriff ich's. Dort stund gleichsam der rechtmäßige Insasse dieses Verlieses, witterte ein durch mein Missgeschick seinem Schicksal entkommener Wolf. Mag sein, dass in seinem Blick ein dankbares Bedauern für mich zu schauen war. Mag sein, dass er überlegte, ob ich mögliche Beute sei und wie er meiner habhaft werden mochte. Jedenfalls starrten wir einander etliche Atemzüge lang lauernd an, bis mir ein heiserer Laut entfuhr. War's bitte um Hilfe? War's ein Lachen ob der absurden Verkehrtheit unserer Situation? Der Wolf antwortete mit einem kurzen, unentschlossenen Geheul, fast einem misslungenen Trompetensignale gleich, um sich dann von mir und der Grube zu wenden und zu entschwinden. Da kam ein Elend über mich, wie ich noch keines gekannt. Ich lag im Kot, haderte, rechtete, flehte mit Gott und dem Schicksal, bot alles an Handel und anderweitiger Buße, doch legte auseinander, warum diese Strafe ungerecht war, vergoss zehrend ob meiner selbst aus einem Quell so tief, wie meine Trauer um Amalia keinen je fand. Da lernte ich schließlich, meine eitle Lüge zu durchblicken. Nein, ich wollte nicht sterben. Ich wollte mich wohl suhlen im großen Gefühl eines Verlangens nach Strafe und Vernichtung, wollte meiner selbst, wollte Welt und Götter überzeugen, dass meine Reue ebenso groß sei wie meine Sünde, wollte meine Schuld tragen wie einen Orden, um mich zu erheben über die Menschen, mich zu entheben ihrer Gemeinheit, Gemeinschaft. Doch nun, meine Behauptung der gänzlichen Opferbereitschaft auf die wahre Probe gestellt, blieb mir nichts denn das Geständnis. Ich wollte leben. Leichthin zu sagen, man wolle scheiden aus der Welt. Das war eine Sache für gefüllte Wämse, behütete Gemüter. Meinem Leib aber, wie er da schlotternd im Kot kauerte, war alles verzehrt, ausgebrannt, abgescheuert an Eitelkeit und Erwägung. Die einzig verbliebene Frage, saß in diesem klappernden Häuflein Knochen und Haut der Funke eines Selbst oder nicht? Und ja, mir schrieß durch den Kopf über alles Delirium. Ich. Alle Philosophie, alle Moral, alle Liebe mochten zur Hölle fahren, wenn es wahrhaft darum ging. Ich oder das All außer meiner selbst, ohne meiner selbst. Ich. Kaum war mir und den allmächtigen Gewalten diese Antwort gegeben, schwang sich mein Hochmut noch zu einem Nebengipfel auf, nämlich dem Glauben, den bösen Humor des Schicksals zu durchschauen, welcher darin bestünde, mich just meinen alles verleugnenden, alles verschlingenden Lebenswillen erkennen zu lassen, bevor mir der vermeintlich so herbeigesehnte Tod beschieden sei. Allemal. Es wäre nicht die schlechteste Pointe gewesen. Doch so leicht ging's nicht. Die peinliche Befragung durch das Schicksal hatte ihr erhofftes Geständnis herausgepresst. »Ich will sterben«, hatte ich ihr geschworen. Unter Folter hatte das Fatum so lange nachgebohrt, »wollt ihr wahrhaft?« bis ich schluchzend zusammenbrach und brüllte, »Nein, leben will ich!« Darob verhängte es nun jedoch statt der Strafe zum Tode diese ungleich heimtückischere, »Leben wollt ihr? Dann lebt! Und seht, wie lang euch dies frommt und freut!« Bis zur Vollstreckung nämlichen Urteils sollten noch anderthalb Tage vergehen, während derer mein entkräfteter Leib schon gleichsam in den Lehm zurücksank, aus welchem er einst gemacht. Mir, Uhrmacherlein, war gänzlich abhanden gekommen, in der Zeit auch nur auseinanderzuhalten, das Vor und das Nachher. Ich schnaufte ein, nicht aus Atembegehr, sondern weil's mich mehr Mühe hätte gekostet, mich dessen zu erwehren. Und als ich den aufgebrauchten Odem wieder aus der Brust entließ, da schienen die blassen Schatten der Pfähle um Stunden zurückgesprungen. Doch schon der folgende Atemzug wollte mich in die zukünftige Nacht versetzen. Kaum wagte ich noch, meine Lider auch nur zum Blinzeln zu schließen. Zu groß wurden die Abgründe mir, welche der geringste Moment der Unachtsamkeit aufreißen mochte. In diesem enthobenen Dämmer hätte es mich nicht verwundern sollen, dass ich's dunkeln sah lang vor dem vermeintlichen Abend. Doch tief in mir saß ein Tierbegriff, welchem der Stand des Gestirns, Geschmack der Luft, die Beschaffenheit des Lichts nicht entgingen. Und nämlicher hatte zuvor schon ein Fieber gespürt in der Natur, ein schwüles Schwellen, und wusste, dass das Verstummen der Vögel, das Hereinbrechen der Schatten nun andere waren, denn jene Urgewohnten der Nacht. In weniger wahnerhitzten Worten, über mir waren schwarze Unwetterwolken vors Firmament gezogen. So durchsotten war die erschöpfte Luft schon mit Feuchte, dass selbst in meinem klammen Loch mir ward, als hätte man mir einen nassen Lappen über Nase und Mund gelegt. Es war ein spätes Aufbäumen des Sommers, überdrüssig der letzten Last seiner Hitze, welche er nun mächtig abschütteln wollte. Der Äther war mit einer Gespanntheit geladen, welche auch meine Nerven vibrieren ließ und mich zurückrief zu einer reglosen Wachheit. Über mir hatte ein Brausen angehoben. Das Geäst, welches bis über den Grubenrand reichte, zappelte im wilden Tanz. Blattwerk fegte bis zu mir herab. Doch noch war's lediglich die sausende Flucht des Nachsommertags vor dem eigentlichen Sturm. Ein Leerkehren der Bühne, gefolgt von einer Pause, welche diesen Prolog schied vom Beginn des Spektakels. Die gesamte Natur holte gleichsam Atem. Plötzlich erlahmte der Wind, schwiegen die Lüfte, stummten die Tiere, erlosch das letzte durch die wälzenden Wolken schimmernde Licht. Es war das Ausholen des Schmieds vor dem Schlag, das Sinken des Meeres vor der vernichtenden Welle. Dann brachen die Himmel. Kein Regen war das, sondern ein Sturzbach, als wären die Wolken prall gefüllt zerspringende Krüge. Selbst in der Tiefe an die Wand meines Erdverlieses gepresst, hämmerten mir Tropfen, Hagelkörner mitunter, derart aufs Haupt und Leib, dass ich wimmerte vor Pein. Der Sturm, welcher oben die Bäume bog und schüttelte wie Weizenhalme, leckte noch so stark und weit in die Grube hinab, dass auch die Pfähle zitternd und klappernd aneinander schlugen, dass er mir unters Gewand fuhr und daran riss. Durchnässt war ich binnen Augenblicken bis auf die Haut, derart goss es, dass ich bald empfand, ich werde zum Wassergetier, löse mich auf in diesen Fluten. Ich hatte den Mund aufgerissen, meinen peinigenden Durst zu stillen, doch bald lief er schneller über, denn meine gierigsten Schlucke zu fassen vermochten, und hustend, speiend fürchtete ich, eben noch beinahe auf den Tod ausgetrocknet, nun als Ertrinkender zu enden. Eine Bedrohung, welche keineswegs bloße Einbildung war. Binnen Minuten saß ich schon bis über die Beine im Wasser. Der Boden der Grube wollte die Flut nicht annähernd so schnell aufsaugen, wie sie herabstürzte, von ringsum über die Ränder hereinsprudelte. Bald würde das Erdloch sich in einen Tümpel wandeln. Ich starrte auf den steigenden, aufgepeitschten Spiegel, mir ausmalend, ob ich mich lange genug strampelnd über Wasser zu halten mochte, bis ich mich ans Ufer der gänzlich gefüllten Wolfsfalle ziehen könne. Da war's, als versenkte es mir die Augen. In das Unwetterdunkel war ein Schlag gleißendster Helle gefahren. Der Blitz war direkt über mir von Wolke zu Wolke gesprungen und hatte seine gezackte Bahn plötzlich und weiß auf das Innere meiner Lider geschrieben, noch ehe ich diese schützend schloss. Nur zwei Herzschläge. Da eilte der Donner hinten nach mit rumpelndem Grollen und dann einem unvermittelten Satz in ein Getöse, welches mich durchrüttelte, als säße ich im Kessel einer Pauke, auf welche ein Irrsinniger eindrosch. Mir war's in meinem Delirium, als wäre ich durch alle Zeiten und Welten gestürzt mitten ein an den Ort einer zweiten Schöpfung, wo Wasser und Erde, Dunkel und Licht, Sein und Nichts sich wieder vermischt hatten, um aufs Neue geschieden zu werden. Lauthals und gurgelnd lachte ich in das alles betäubende Branden und Tosen hinein, den Gott oder gegen Gott fordernd, mich doch als letzten der Menschen in seiner Sintflut auszulöschen oder mich als seinen neuen Adam hervorzubringen. Es schien, als triebe mein närrisches, höhnisches Lachen den Zorn der Himmel zum Äußersten. Blitze und Donner zuckten, krachten und dröhnten in solch heftiger, hastiger Folge, dass sie kaum noch einzeln auseinanderzuhalten waren. Der Regen schien wie geschleudert in einer Masse und Kraft, welche kein bloßer Fall aus noch so großer Höhe bewirken mochte. Binnen kürzestem stund das Wasser bereits an meinem Kinn, und ich hatte höchste Not, ob meiner Mattheit und dem schlammigen Erdreich meine Beine unter mich zu bekommen, mich an der durchweichten Wand bis in den Stand zu schieben, wo mir dennoch das Nass bald wieder über den Nabel reichte. Handbreit um Handbreit stieg es ohne Unterlass, ohne das kleinste Anzeichen von Erschöpfung. Schon fiel es mir schwer, mich mit meinen Füßen fest auf dem Grund zu halten. Schon schob ich mich halb watend, halb schwimmend zwischen die Pfahlstangen, mich notfalls an ihnen nach oben zu ziehen, während um mich die Gischt nur so spritzte, das Prasseln, Rauschen, Donnerrollen zu einem einzigen Lärm ward, die Lichtzacke zu einem einzigen Flackern. Es war ein Schauspiel von solch absurder Wucht, dass es mich in gleichem Maße mit Todesfurcht und einer widersinnigen Lust überwältigte und ich noch immer um Atem ringend nicht aufzuhören vermochte zu lachen, wild und irrsinnig zu lachen, bis ein Weiß alles um mich, alles in meiner selbst auslöschte. Ein Weiß, so gleißend, als starrte man weit offenen Auges in die Mittagssonne. Und im gleichen Moment über mir mit einem markerschütternden Krachen die Welt in Stücke barst. Meine Besinnungslosigkeit kann nicht viele Minuten gewährt haben. Schließlich ertrank ich nicht. Und als ich wasserhustend zur Wachheit gerissen mich fand, war die Wolfsgrube kaum eine Elle voller gelaufen denn zuvor. Sobald aber ich mich und mein Bewusstsein an der Oberfläche zu halten vermochte, da fand ich meine Lage verwandelt. So gewaltig das Unwetter noch wütete, war doch sein größter Furor gebrochen. Und mit jenem heftigsten Schlag hatte es eine Tanne gefällt und derart stürzen lassen, dass einige ihrer mächtigen Äste in meine Grube reichten. Selbst in dem Regen glommen und dampften die Nadeln einen waldigen Räuchergeruch, und über den Rand meines Verlieses flackerte die Ahndung, dass Stumpf und gespaltener Stamm von dem Blitz in Flammen standen. Ich weiß nicht, welche Kräfte in mir da erwachten. Manchmal meine ich, die himmlische Elektrizität müsse auch in mich gefahren sein, Hirn und Muskeln ihre Spannkraft zurückzuverleihen. Jedenfalls ergriff ich, der zuvor schon zu schwach schien, sich aus dem Kot zu erheben, den nächsten Tannenzweig, zog mich an ihm durch das Gewirr der geneigten, geknickten Pfähle zu dem dickeren Ast, aus welchem er spross, und an selbigem zum Grubenrand. Nadeln stachen mich, raue Rinde riss mir an den Händen, immer wieder verbrannte ich mich an noch glühenden Stellen, doch nichts davon achtete ich. Ich stemmte meine Füße in die aufgeweichte Grubenseite und zerrte, schleifte, kämpfte mich, anschreiend gegen die Schmerzen, gegen den Sog, handbreit um handbreit nach oben, rutschte ein-, zweimal, fing mich, hiefte Arme, Haupt aus dem Wasser über den Rand, dann den triefenden Knochensack meines Leibes hintnach. Fühlte schon das Erdreich unter mir fortgleiten und raffte mich zu einem letzten, verzweifelten Strampeln und Ziehen, welche mich endlich gänzlich an den für immer verloren geglaubten Erdboden beförderten und auf ihm entkräftet niederstürzen ließen. Ich erwachte am späten Vormittag in einem sanft tröpfelnden Regen, der zu jenem der überwundenen Nacht war wie eine Herdflamme zur Feuersbrunst. Ich ließ ihn mir ins Maul träufeln, setzte mich auf, mich und meine Umgebung zu begutachten. Ich war von Schlamm und Schleim bedeckt, vom Blut meiner aufgeschundenen Hände, hervorgekrochen aus dem Schoß der Erde, wahrhaft wie ein neuer Adam, wie das Geschöpf eines modernen Prometheus. Unweit von mir glühte und kokelte auch noch der Stamm, welcher vom göttlichen Feuer entzündet ward, das man unter die Menschen tragen mochte. Mein erster Griff, nachdem ich mich der weitgehenden Heilheit meiner Glieder versichert hatte, ging unweigerlich unter mein zerschlissenes Gewand und fand dort wahrhaft noch immer die silberne Rose geborgen. Der Himmel war grau, die Luft jedoch heller und wärmer, denn ich es seit meinem Sturz in die Grube erfuhr. Meine Nase erschnupperte unter verkohltem Holz, glimmenden Tannennadeln, den Geruch angebrannten Fleischs. Mich mehr kriechend, denn stolpernd voranschleppend, fand ich im noch qualmenden Geäst ein Eichkätzchen, welches der Blitzschlag augenblicklich geröstet hatte. Ich riss ihm seine aufgeplatzte Haut ab schabte mit zitternden Hakenfingern gerade noch das Gekröse aus seinem Bauch, ehe ich ihm das Fleisch, ungeachtet ob schwarz verkohlt oder roh, bis auf den feinsten Fetzen von den Knochen riss, nagte, sog. So gierig schlang ich's hinab, dass es mir kurz darauf wieder hochwürgen wollte, doch ich rang mit meinem aus der Übung geratenen Magen, bis er klein beigab und sich wieder seiner Bestimmung besann. Bald ließ mein Schlottern nach, und ich fand zumindest die Kraft, aufzustehen und mich auf meinen zweifelnden Beinen zu halten. Von hier oben erschien die Grube, welche beinahe mir zum Verhängnis ward, lächerlich klein und, kaum mehr zum Viertel mit versickerndem Wasser gefüllt, von keiner bedrohlichen Tiefe. Eine bessere Kuhle nur. Nun, wie groß ist ein Grab? Und ist ihm dennoch keiner je entkommen? Es ging schon wieder auf den Abend zu. Da hatte ich mich und meine Kräfte so weit gesammelt, dass mir der Gedanke ans Fortziehen dämmerte. Ich war zum Leben begnadigt, war dazu verdammt, und ich würde diese Stelle unvollkommenen Todes und der Wiedergeburt lassen müssen. Jene Nacht verbrachte ich noch im Wald, brockte mir Beeren und Pilze, fand eine Lichtung, mich in den Strahlen der sinkenden Sonne zu wärmen und die Feuchte aus dem Gewand zu dampfen, bereitete ein trockenes Lager mir, in welchem ich bald in traumlosen Schlaf sackte. So fand der folgende Morgen mich so weit wieder hergestellt, meine jäh und beinahe für immer unterbrochene Wanderung wieder aufzunehmen. Und ihr nun eine andere Richtung zu geben, denn das ziellose Streifen in der Menschenferne. Das einsame Tierdasein stand dem todessüchtigen Büßer wohl an, doch trug es sich nur in der steten Hoffnung auf ein baldiges, ewiges Ende. Diese Lüge einmal abgestreift, musste ich wieder Mensch werden unter Menschen.